Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Freitag, den 27. September. Heute sprechen wir hier über Menschen, die wollen, aber nicht können, und Menschen, die könnten, aber nicht wollen. Ein Berner Politikprofessor forscht, warum Menschen nicht zur Urne gehen, und sagt,
dass reiche, gebildete Männer wahrscheinlich eher an die Urne gehen und sich auch kompetent fühlen, mitzuwählen, und vielleicht ärmere, nicht so gebildete Frauen eher nicht hingehen, und dass hier die Präferenzen ziemlich sicher auseinandergehen, das scheint augenfällig.
Dann 320.000 WählerInnen bleibt die Teilnahme an den eidgenössischen Wahlen verwehrt. Für blinde und stark sehbehinderte Menschen ist sie weiterhin nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Und es ist Freitag und somit Zeit für den Radioblog. Darin spricht heute Deka Farah, unsere Rabe-Nachbarin aus Somalia, über den schwierigen Alltag als Mutter mit F-Ausweis.
Aujourd'hui, 8 ans en Suisse. Et je ne sais pas où créer un avenir à mes enfants. Rien ne sert de parler le passé quand, des fois, le présent est difficile.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber die aktuellen Meldungen des Tages. Katrin Hiss hat recherchiert.
Bereits 3 Jahre ist es her, dass die Konzernverantwortungsinitiative eingereicht wurde. Gestern hätte der Ständerat über einen Gegenvorschlag beraten sollen. Das Geschäft schien vielen Bürgerlichen jedoch zu heikel, so kurz vor den Parlamentswahlen. Mit Stimmen von CVP, FDP und SVP wurde eine Beratung vertagt. Rahel Ruch ist Geschäftsleiterin bei der Konzernverantwortungsinitiative. Zum Entscheid des Ständerates erst nach den Wahlen über den Gegenvorschlag zu beraten, sagt sie:
Aus unserer Sicht ist es ein rückgratloser Entscheid des Ständerates. Die Mehrheit des Ständerates hatte offenbar Angst davor, vor den Wahlen noch Farbe zu bekennen. Sie wollten nicht zugeben, dass sie sich schützend vor Konzernen wie Glencore oder Syngenta stellen wollen.
Den umstrittenen Antrag hatte der Zürcher FDP-Ständerat Rudi Noser eingereicht. Er war bis vor 2 Jahren Vorstandsmitglied vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Mit einer Verschiebung der Debatte über einen Gegenvorschlag rückt auch die Deadline immer näher. Nur noch bis im April nächsten Jahres darf das Parlament über das Geschäft verhandeln. Nach einer Fristverlängerung befindet es sich bereits jetzt in einer Ehrenrunde. Wann die Konzernverantwortungsinitiative nun tatsächlich vors Volk kommt, ist nicht klar. In der Bevölkerung habe sie aber großen Rückhalt, wohl auch ein Grund, warum das Parlament die COVI wie eine heiße Kartoffel herumreiche. Rahel Ruch.
Wir sind sehr, sehr zuversichtlich für die Abstimmung. Heute konnten wir 50.000 Unterschriften einreichen beim Ständerat. 50.000 Menschen, die sich innerhalb von 40 Stunden gemeldet haben und gegen diesen Verschiebungsentscheid protestiert haben. Von dem her sehen wir der Abstimmung sehr zuversichtlich entgegen.
Das sagt Rahel Ruch, sie ist Geschäftsleiterin der Konzernverantwortungsinitiative. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Der Nationalrat sprach sich gestern für die statistische Erfassung von Hassdelikten gegenüber der LGBTIQ-Community aus. Eine entsprechende Motion aus der Feder der Zürcher BDPlerin Rosmarie Quadranti wurde knapp mit 97-94 Stimmen angenommen. Schon heute dokumentieren Beratungsstellen von verschiedenen queeren Organisationen wöchentlich mehrere Übergriffe. Von öffentlicher Seite werden solche Übergriffe jedoch nicht erfasst. Somit können sie auch nicht analysiert und wirksam bekämpft werden. Die Motion geht nun weiter in den Ständerat. Auch nahm der Nationalrat gestern ein Postulat an, welches den Bundesrat beauftragt, die Gesundheit von Lesben, Schwulen und Bisexuellen genauer unter die Lupe zu nehmen. Viele internationale Studien konnten bereits aufzeigen, dass es um den gesundheitlichen Zustand von LGB-Menschen schlechter steht im Vergleich zu Heterosexuellen. Ein Sachverhalt, welcher in erster Linie auf Diskriminierung zurückzuführen sei, so eine Medienmitteilung der Schwulen- und Lesbenorganisationen. Heinz-Christian Strache muss sich weiteren Vorwürfen stellen. Die Wiener Staatsanwaltschaft hat gegen den ehemaligen Vorsitzenden der rechtspopulistischen FPÖ ein neues Verfahren eingeleitet. Es bestehe der Verdacht auf Veruntreuung. Strache und seine Mitarbeitenden hätten womöglich bei der Spesenabrechnung getrickst, so die Untersuchungsbehörden. Hans-Christian Strache war im Mai nach Bekanntwerden des sogenannten Ibiza-Videos von allen Ämtern zurückgetreten. An der Affäre war die Regierungskoalition zwischen ÖVP und FPÖ zerbrochen, weswegen in Österreich am kommenden Wochenende nun Neuwahlen stattfinden. Im Vorfeld zu weiteren Protesten haben ägyptische Behörden 2000 Menschen festnehmen lassen. Letztes Wochenende hatten in mehreren Städten Demonstrationen stattgefunden, welche den Sturz von Präsident Abdel Fattah al-Sisi forderten. Im Internet kursieren seit Tagen Aufforderungen, auch an diesem Freitag wieder auf die Straße zu gehen, so die britische Newsplattform The Guardian. Laut dem Egyptian Center for Economic and Social Rights seien die meisten der Verhafteten jünger als 25 Jahre, daneben seien aber auch mehrere bekannte Oppositionelle in Gewahrsam genommen worden. Die US-Regierung will die Aufnahme von geflüchteten Menschen massiv einschränken. Künftig könnten pro Jahr nur noch 18.000 Menschen von einem Relocation-Programm profitieren. Vor dem Antritt von Donald Trump lag die Zahl bei 85.000 Personen pro Jahr. Der Rückstau der Asylanträge sei zu groß, begründet das Außenministerium die neue Obergrenze. Das Parlament muss das neue Gesetz noch bestätigen. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag lockert sich im Verlauf des Tages die Bewölkung auf. Am Nachmittag wird es sonnig bei Temperaturen um die 22 Grad. Und auch am Sonntag gibt's freundliches Wetter. Das Thermometer klettert noch einmal auf bis zu 25 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wer sich nicht mit Politik befasst, hat die politische Parteinahme, die er vermeiden möchte, bereits vollzogen. Er dient der herrschenden Partei. Dieses Zitat stammt von Schriftsteller Max Frisch. Vor 60 Jahren hielt er es in seinem Tagebuch fest. Doch ist es tatsächlich so, dass Menschen, welche nicht an die Urne gehen, Bestehendes indirekt unterstützen? Und aus welchen Gründen bleiben die NichtwählerInnen den Urnen fern? Kathrin Hiss hat das Zitat Mark Bühlmann vorgelegt. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bern und forscht unter anderem zum Thema NichtwählerInnen.
Man kann partizipieren aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch nicht partizipieren aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn man partizipiert, weil man zufrieden ist mit der bestehenden Situation, dann ist es wahrscheinlich so, dass man die herrschende oder die vorherrschende Situation tatsächlich unterstützt. Es kann aber auch sein, dass man aus Unzufriedenheit nicht partizipiert und dann kann das durchaus von der Politik aus als Zeichen verstanden werden.
Sie gehen also davon aus, dass es verschiedene Typen von Menschen gibt, die nicht wählen gehen. Schauen wir uns doch als erstes diejenigen Menschen an, welche nicht zur Urne gehen, weil sie denken, sie können ja sowieso nichts bewirken. Also die da oben in Bern, die machen eh, was sie wollen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Politikverdrossenen zum Umdenken zu bewegen?
Ja, es gibt unterschiedliche Typen auch dieser Politikverdrossenen. Also jene, die wirklich verdrossen sind, die wollen mit Politik nichts mehr am Hut haben. Und wenn es gut geht, dann haben sie mit Politik nichts mehr am Hut. Wenn es nicht so gut geht, dann versuchen sie vielleicht andere Kanäle, vielleicht sogar mit politischer Gewalt, ihren Frust Luft zu machen. Gibt es in der Schweiz praktisch nicht oder wirklich nicht. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass dieser Protest via andere institutionalisierte Kanäle eben losgeworden wird, also beispielsweise eben mittels direkter Demokratie. Und hier hat man in der Schweiz ja ganz viele Möglichkeiten, eben nicht nur via Wahlen, sondern eben auch mit ganz anderen Formen von Partizipation eben seinen Frust dann kundzutun.
Andere Menschen zeigen sich ja desinteressiert an der Politik, weil sie sagen, für mich ist eigentlich alles okay. Ich sehe nicht, warum ich mich einsetzen soll, weil für mich läuft alles gut. Warum sollten die sich trotzdem mit der Politik auseinandersetzen? Weil eigentlich hat ja die Demokratie gewonnen, wenn die Leute denken, dass alles in Ordnung ist.
Ja, das ist so. Also man kann beide Positionen einnehmen. Man kann wirklich sagen, die, die sich nicht so stark für Politik interessieren, aber zufrieden sind, das ist eigentlich gut, dass die nicht hingehen, weil wer sich nicht interessiert, der informiert sich vielleicht auch weniger und stimmt dann oder wählt dann vielleicht sogar entgegen seinen Präferenzen. Das gibt es etwa in Ländern wie Belgien, wo wir die Wahlpflicht haben. Also dort muss man hingehen. Sonst kommt man im schlimmsten Fall ins Gefängnis und da gibt es vielleicht ganz viele Leute, die gehen einfach hin und geben dann vielleicht schlimmstenfalls der Partei, die am lautesten schreit, dann ihre Stimme und das ist dann vielleicht auch nicht wirklich gut. Also nicht hinzugehen aus Zufriedenheit ist gar nicht so schlimm.
Sie haben gerade Belgien als Beispiel genannt. Auch in Australien gilt die Wahlpflicht. Wer nicht zur Urne geht, muss bis zu 20 Dollar Strafe bezahlen dafür. Sie halten das also für kein gutes Mittel, um die Menschen dazu zu bewegen, wählen zu gehen?
Das ist eine interessante Frage. Wir haben das ja auch in der Schweiz. Also im Kanton Schaffhausen bezahlen Sie 5 Franken, wenn Sie nicht hingehen. Und Sie schmunzeln, jeder Mensch schmunzelt, wenn er das hört. Das ist eigentlich ein symbolischer Beitrag. Trotzdem gehen in Schaffhausen in der Regel bei Abstimmungen und bei Wahlen viel mehr Leute hin. Und das ist ein Befund, den man so in der Forschung ab und zu findet, die Leute in Schaffhausen sind auch tatsächlich stärker politisch interessiert. Also es könnte schon so sein, dass wenn man mindestens sanft zu seinem Glück gezwungen wird, dass man dann vielleicht sich eben auch wirklich für Politik zu interessieren beginnt.
Es zeigt sich ja auch, dass die Wahlbeteiligung in ländlichen Kantonen tendenziell höher ist. Sie haben Schaffhausen genannt, aber auch in Obwalden, Nidwalden und Uri liegt die Stimmbeteiligung oft so um die 60%, was über dem schweizweiten Durchschnitt liegt. Wie erklären Sie sich das?
Das kann man sich wahrscheinlich mit der sogenannten Wahlnorm erklären. Also irgendwie, dass man das Gefühl hat, es sei Bürger oder Bürgerinnenpflicht, eben an Wahlen oder auch an Abstimmungen teilzunehmen. Und diese Wahlnorm, die dürfte in ländlichen Gebieten noch ein bisschen stärker sein, wo es eben auch darum geht, einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft eben zu helfen, zusammenzustehen, als in städtischen Gebieten, wo man vielleicht eher individualistischer, vielleicht auch ein bisschen einsamer ist und deshalb auch einen geringeren sozialen Druck spürt, um eben politisch zu partizipieren.
Wir haben jetzt die verschiedenen Regionen in der Schweiz besprochen, kommen wir doch aber auch noch auf die Geschlechter zu sprechen. Verschiedene Studien zeigen, dass Frauen seltener zur Urne gehen als Männer.
Ja, das ist immer relativ schwierig mit diesen Studien. Das sind in der Regel Umfragen und häufig sind Umfragen halt nicht so präzise. Es gibt andere Untersuchungen, wo wir die Wahlzettel haben, beziehungsweise die Stimmausweise haben. Dort ist der Gap zwischen Frauen und Männern wesentlich geringer, zum Teil sogar verschwunden. Also es kommt dann aufs Thema drauf an bei Abstimmungen. Bei Wahlen ist es so, dass der Gap wahrscheinlich noch da ist, also wenn man das wirklich so belegen kann, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Schweiz erst 1971 das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Aber der Unterschied in der Partizipation zwischen den Geschlechtern ist praktisch nicht mehr da.
Seit 1971 sind 48 Jahre vergangen. Kann das wirklich noch mitverantwortlich sein, dass Frauen weniger zur Urne gehen?
Ja, man weiß, dass die Sozialisation bzw. so eben Gesellschaftsverschiebungen sehr lange brauchen. Und das ist ein Ereignis, das für Frauen, die ja jetzt langsam, aber sicher vielleicht nicht mehr am Leben sind, doch ein großes Ereignis war. Und es gibt nach wie vor wahrscheinlich Menschen, die finden, Frauen haben in der Politik nichts zu suchen. Auch die sterben aus. Aber das könnte mit eine Erklärung sein für diesen ganz kleinen Gap, den man vielleicht noch findet.
Diesen Sommer im Juni fand der Frauenstreik statt. Gleichzeitig wird zurzeit überall in den Medien die drohende Klimakatastrophe verhandelt. Was denken Sie, werden diese topaktuellen Themen es schaffen, dass in diesem Jahr mehr Leute zur Urne gehen als bei den letzten Wahlen, wo es nur 48% waren?
Ich bin Wissenschaftler, das heißt, ich lese nicht gerne in Kaffeesatz, aber ich bin hier ein bisschen skeptisch mit dieser These. Also wir können kantonale Wahlen als Indizien nehmen. Wir haben das in Zürich gesehen, wir haben das im Kanton Basel-Landschaft gesehen. Dort gab es eine Zusatzmobilisierung auf dieser grünen Seite. Weshalb Zusatzmobilisierung? Weil in der Regel, wenn die Grünen gewinnen, verliert die SP. Also in der Regel nimmt man sich auf der linken Seite die Stimmen weg. Das war in diesen beiden Kantonen nicht der Fall. Und das weist darauf hin, dass hier eine wirklich zusätzliche Mobilisierung stattgefunden hat. Gleichzeitig hat die Mobilisierung auf der rechten Seite, also insbesondere bei der SVP, nicht mehr funktioniert. Jetzt muss man aber stark aufpassen und unterscheiden zwischen kantonalen und nationalen Wahlen. Die Frage ist dieses Klimathema effektiv ein nationales? Vielleicht ist es eben sogar ein internationales Thema. Und was die SVP jetzt insbesondere versucht, ist quasi diese Nationalisierung des Wahlkampfes anzustreben. Und bisher ist es der konservativen Rechtspartei noch immer gelungen, eben viel stärker zu mobilisieren als der Linken. Also ich bin hier skeptisch, ob diese Mobilisierung tatsächlich auch auf nationaler Ebene noch stattfindet.
Können Sie auch eine Aussage machen über Menschen, die erst vor kurzem das Wahlrecht erhalten haben, also entweder über Jugendliche, über 19-Jährige oder über Menschen, die eingebürgert wurden? Gehen die tendenziell eher zur Urne, weil sie jetzt endlich dieses Recht erhalten haben?
Also bei Jugendlichen ist es so, dass sie tendenziell eher nicht zur Urne gehen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Jugendliche irgendwie nicht politisiert werden, ganz im Gegenteil. Also das sieht man im Moment mit diesen Klimademonstrationen. Das ist so, dass Jugendliche immer schon eigentlich stark politisiert worden. Sie suchen sich aber andere Kanäle für ihre Politikpartizipation, also eben Demonstrationen oder auch mal einen Sticker tragen oder bestimmte Produkte nicht wählen. Junge haben aber in der Regel eben mit der institutionalisierten Politik nicht so viel am Hut. Also sie sehen nicht ein, weshalb sie eine Partei wählen sollen, sie sehen nicht ein, weshalb sie wählen überhaupt sollen, weil sie wollen lieber etwas bewegen und haben diese vielleicht Langfristperspektive noch nicht oder eher noch nicht. Das heißt, Junge zu mobilisieren ist ziemlich schwierig. Bei eingebürgerten neuen Schweizerinnen ist das vielleicht ein bisschen anders. Also man hat ja auch oder man wird auch eingebürgert aufgrund dieses politischen Interesses, beziehungsweise muss es mindestens ein bisschen zeigen. Da könnte es sein, dass diese Leute vielleicht tatsächlich auch sich freuen, eben an Wahlen teilzunehmen. Aber auch hier ist das wahrscheinlich nicht der Mobilisierungsgrund.
Die Art, wie wir wählen in der Schweiz, ist ja vielleicht nicht so ganz leicht verständlich. Man bekommt Listen nach Hause geschickt, da kann man Namen streichen, andere hinzufügen. Könnte das auch dazu führen, dass weniger Leute zur Urne gehen letzten Endes?
Ja, das ist in der Tat so. Also wenn man diese unterschiedlichen Typen von Nichtwählerinnen eben anschaut, dann gibt es mindestens zwei Gruppen. Das sind die sozial Isolierten, wie wir sie genannt haben, oder eben die Inkompetenten, also Leute, die, weil sie nicht in soziale Netzwerke eingebunden sind oder weil sie sich eben zu wenig kompetent fühlen, sich aus dem politischen System rausnehmen. Und das ist eigentlich für die Demokratie nicht gut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute ganz andere Präferenzen haben als jene Leute, die effektiv hingehen, die ist relativ groß. Also man kann das vielleicht ein bisschen bildhaft so ausdrucken, dass reiche, gebildete Männer wahrscheinlich eher an die Urne gehen und sich auch kompetent fühlen, mitzuwählen, und vielleicht ärmere, nicht so gebildete Frauen eher nicht hingehen, und dass hier die Präferenzen ziemlich sicher auseinandergehen, das scheint augenfällig.
Sehen Sie eine Möglichkeit, diese plakativ gesagt ärmeren, weniger gebildeten Frauen zu erreichen?
Ja, es gibt oder es gab immer wieder Diskussionen, dass man mit der politischen Bildung eben ansetzen müsste. Und wenn ich politische Bildung sage, dann meine ich nicht, dass man in der Schule lernt, dass man 100.000 Unterschriften für eine Initiative sammeln muss, sondern es geht effektiv darum zu zeigen, dass man seine Meinung sagen soll, wie man Argumente findet, wie man zu einer Meinung findet, und dass auch quasi marginale Interessen eben unbedingt wichtig sind, auch in der Demokratie, und dass man mit Nichtwissen eben relativ viel bewegen könnte.
Marc Bühlmann ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bern und forscht unter anderem zum Thema NichtwählerInnen. Die National- und Ständeratswahlen finden am 20. Oktober statt. Wer sonntags nicht zur Urne gehen will, kann bis zum 17. Oktober auch brieflich abstimmen. Rabe-Info. Hier geht es gleich um die Frage, wie das Wählen für blinde und stark sehbehinderte Menschen vereinfacht werden könnte. Ja, das Problem kannte auch Ray Charles, der Hohepriester des Souls, erblindete im Alter von 7 Jahren. Hier ist er zu hören mit Hit Road Jack.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Now, baby,
me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Rabe Info. Blinde und stark sehbehinderte Menschen haben es schwer, sich am politischen Geschehen in der Schweiz zu beteiligen. Die Teilnahme an den Wahlen ist ihnen nur mit Hilfe einer Assistenzperson möglich. Dies widerspreche dem Bundesgesetz, wonach das Stimmgeheimnis zu wahren sei, so der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband SBV. Zoe Kammermann berichtet.
Am 20. Oktober 2019 wählt das Schweizer Stimmvolk die neuen Mitglieder des National- und Ständerats. Unter den aktuellen Bestimmungen und Bedingungen können blinde und sehbehinderte SchweizerInnen jedoch ihr Stimm- und Wahlrecht nicht völlig selbstbestimmt wahrnehmen. Martin Abele, Abteilungsleiter der Interessensvertretung des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands, kurz SBV, erklärt, welche Hürden blinde und sehbehinderte Menschen in der Schweiz meistern müssen.
Das Schweizerische Wahlgesetz schreibt vor, dass eine Wahl handschriftlich erfolgen muss. Das heißt, blinde und stark sehbehinderte Personen können das nicht selbstständig tun. Sie müssen deshalb eine Assistenzperson zu Hilfe nehmen, die ihnen einerseits die Wahlunterlagen vorliest und andererseits auch den Wahlzettel ausfüllt.
Der Verband fordert, dass blinde und stark sehbehinderte Menschen in der Schweiz völlig autonom an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen können. Dazu eigne sich am besten das E-Voting, so Abele weiter. Menschen mit Zugang zu einem Computer könnten die Unterlagen dann selbstständig abrufen und ganz einfach elektronisch wählen und abstimmen. Ein E-Voting-Pilotprojekt im Kanton Basel sei aus Sicht der Betroffenen sehr erfolgreich verlaufen. Man habe jedoch gewisse Sicherheitsmängel festgestellt, weshalb der Pilotversuch abgebrochen worden sei. Der Bundesrat entschied deshalb, vorerst auf die Einführung des E-Votings zu verzichten und weitere Untersuchungen vorzunehmen.
Aus Sicht der Betroffenen ist dies sehr bedauerlich, denn es gibt ja inzwischen sehr viele elektronische Lösungen. Denken wir nur an das E-Banking, das ebenfalls bereits bedenkenlos angewendet wird. Da müsste es doch möglich sein, dass auch in der Politik eine entsprechende Lösung bereitgestellt werden kann.
Die UNO-Behindertenrechtskonvention fordert von allen europäischen Ländern, dass Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte garantiert werden. Das beinhaltet, dass entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband hat daher den Bundesrat ersucht, die ordentliche Einführung des E-Votings mit Nachdruck voranzutreiben.
Wir drängen jetzt darauf, dass endlich eine definitive Lösung erreicht werden kann, damit die blinden und sehbehinderten Menschen in der Schweiz nicht mehr diskriminiert werden.
Martin Abele ist Abteilungsleiter der Interessensvertretung des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands SBV. In der Schweiz leben rund 320.000 Bürgerinnen und Bürger mit einer Sehbehinderung.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute feiert Deka Farah Premiere. Sie ist unsere Rabe-Nachbarin hier am Randweg in der Lorene. Deka Farah kommt aus Somalia in Ostafrika. Sie ist 35 Jahre alt und hat 4 Kinder. Seit 8 Jahren leben sie und ihre Familie mit F-Ausweis als vorläufig Aufgenommene in der Schweiz. Eine Arbeit zu finden ist extrem schwierig. Die Schweiz zu verlassen ist ebenfalls extrem schwierig. Das wäre aber nötig, damit der Sohn an internationalen Fußballturnieren teilnehmen kann. Für Deka Farah bedeutet dies schier endlose Gänge durch den Behördendschungel. Solche Hürden gehören zum Alltag von Deka Farah. Davon erzählt sie im Radioblog «Die Stimme der provisorischen Familien.
La voix des familles provisoires. Je suis le fruit du regroupement familial. Je suis venu ici avec un enfant. Aujourd'hui, j'en ai 4 enfants. Ça fait presque 8 ans que je vis ici. J'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir des pays, de se créer des souvenirs avec mes enfants. Mais je peux pas parce que j'ai un permis provisoire. Je me demande, des enfants nés ici, des mères qui font tout pour s'intégrer, des familles entières condamnées à ne pas sortir de la Suisse car ils n'ont pas le permis approprié. Des dossiers en pause, des dossiers sans décision, sans compter les années qui passent et qui passent encore. Aujourd'hui, 8 ans en Suisse et je ne sais pas où créer un avenir à mes enfants. Rien ne sert de parler le passé quand, des fois, le présent est difficile. Par exemple, dans ma vie, je vais donner un exemple. J'ai un fils qui aime beaucoup le foot, qui aimerait bien devenir un footballeur un jour et déjà qui commence à 13 ans à voyager un peu partout avec son club de football. Mais à chaque fois, je dois toujours faire la demande, je dois toujours attendre la réponse et je dois toujours pas répondre à mon fils s'il peut partir ou s'il peut pas partir. Certains rêves des enfants peuvent être handicapants pour les parents à ne pas donner une réponse claire à leurs enfants. Ce qui est vraiment aussi difficile, c'est que comment on peut expliquer à un enfant de 6 ans ou de 7 ans qu'on ne peut pas aller cette année en voyage parce qu'on n'a pas le permis. Mes enfants, lorsqu'ils me demandent « Maman, est-ce qu'on peut aller aujourd'hui en vacances ?» Je leur dis « Non, on a beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas leur répondre. Non, on a un permis F. » Parce que eux, ils ne savent pas, ils sont nés ici. La terre appartient à l'homme, mais avant tout, la terre appartenait à Dieu. Et tout le monde est égaux. Et chaque personne doit être jugée comme elle est, comme elle s'est intégrée. Et peut-être que tout aurait dû changer aujourd'hui. Je suis rentrée ici légalement par le regroupement familial. J'ai choisi ici la Suisse pour créer ma famille, pour rejoindre mon mari et pour avoir une belle vie. Mais aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si demain je vais retourner à mon pays ou si je vais rester ici. Alors, 8 ans que j'attends une réponse, 8 ans que d'autres mères pleurent en train de se dire « Est-ce que demain ce sera la dernière jour où on va rester en Suisse ou on va retourner dans notre pays ?» Toutes ces questions-là, ça range à une mère, ça fait mal à un papa et ça fait détruire des familles.
Deka Farah haben wir gehört. Sie stammt aus Somalia und ist unsere Nachbarin hier am Randweg in der Lorraine. Eine Übersetzung ihres Radioblogs findet ihr auf unserer Webseite.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Freitag, den 27. September. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Wilmar All und Zoe Kammermann. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und habt Sorge. Bye bye.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.